Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12 SWR1 Leute heute Vormittag mit Ralf Raths, Militärhistoriker und seit ein paar Jahren der Direktor des Deutschen Panzermuseums in Munster am Rand der Lüneburger Heide. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen, vielen Dank.
Wenn man Deutsches Panzermuseum hört, dann könnte der ein oder andere auf die Idee kommen, morgens zum Einlass stehen ein paar alte Kameraden vor der Tür.
Das tun sie im Regelfall nicht und im Regelfall heißt eigentlich nie. Das Deutsche Panzermuseum ist ein Museum wie jedes andere. Wir haben ein Thema, das ist besonders, das ist schwierig, das erfordert Fingerspitzengefühl, das erfordert in vielen Belangen ganz andere Herangehensweisen, als andere Museen das machen.
Deutsche Militärgeschichte des 20. Jahrhunderts, genau. Inklusive die furchtbare Zeit des Nationalsozialismus.
Korrekt. Aber überhaupt jeder Krieg als Zeit des Leidens, des Sterbens, des Tötens, all das, genau. Gleichzeitig habe ich eben auch Deutsches Panzermuseum, also ein Haus, das ein Thema ausstellt. Und ich habe mir mal so die Floskel zurechtgelegt, es ist im Prinzip egal, ob sie Panzer, Pianos oder Pflüge zeigen. Das Museum zeigt ein Thema, das ist wichtig und es erfordert spezielle Eigenzugänge.
Sie selbst haben ja im Lauf der Jahre versucht, gegen dieses Klischee auch ein bisschen anzugehen. Ist Ihnen das gelungen?
Ich glaube schon. Also wir sind mittlerweile bei Kulturförderern, in der Öffentlichkeit, in den Social Media bekannt als ein normales Haus. Ich glaube, wir sind ein relativ frisches, flexibles Haus, weil wir eben diese Aufgabe hatten, eben mehr als ein begehbares Panzerquartett zu sein. Und ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht als Team. Und mittlerweile stehen wir als normales Museum da, doch im besten Sinne. Natürlich, wie gesagt, mit eigenen Aufgaben und Schwerpunkten.
Und Sie selbst sind ja auch von Ihrer Person her und optisch mit Pferdeschwanz eher unverdächtig, zu dieser gerade beschriebenen Zielgruppe zu gehören.
Ich kenne leider auch ein paar Nazis mit Zopf, aber im Prinzip ja, genau. Und das ist auch ein wichtiger Eisbrecher. Also wenn man in eine Besprechung reinkommt und zum ersten Mal auf Leute trifft, die einem Geld geben sollen und die erwarten dann so bestimmte Äußerlichkeiten, wie zum Beispiel ein Schnauzbart oder ein Seitenscheitel und dann kommt da halt so diese Kulturuniform rein, Rollkragen, Pullover, Sakko, lange Haare. Dann ist das erstmal ein Eisbrecher. Das hat viel geholfen oftmals, ja.
Was machen Sie denn mit jungen Leuten, die dann mit Schnauzbart, Seitenscheitel und bestimmten Insignien dieser alten Zeit reinkommen oder reinkommen wollen.
Reinkommen wollen, genau. Das hängt davon ab, wie offen sie das machen und wie krass sie das machen. Grundsätzlich mal zur Theorie. Ich glaube daran, dass wir ein Haus sind, das ein Forum sein sollte für Streit, für Diskussion, für politischen Austausch. Museen an sich sollten das sein. Das ist eine wichtige Aufgabe, die wir haben. Ich glaube auch, dass Leute ins Museum reingehen dürfen sollten, die Fahrzeuge oder die Objekte anders wahrnehmen als ich. Das ist nicht meine Aufgabe, das darf jeder, das ist eine autonome Entscheidung. Aber was wir nicht zulassen, ist, dass das Museum zum Forum gemacht wird, zur Bühne gemacht wird, um eine bestimmte Weltanschauung zu unterfüttern. In unserem Fall ist das eben alles, was völkisch, rechtsnational, nationalsozialistisch ist.
Ist das schon mal passiert im Museum?
Es wurde versucht und wir blocken das eben, indem, wenn die Leute reinkommen und sie Zeichen haben, wir sie bitten, die draußen zu lassen, die Jacken auszuziehen, die Pins abzunehmen und so weiter und so fort. Verfassungsrechtlich sowieso, wenn es verfassungsfeindliche Symbole sind, müssen wir das, machen wir auch, aber auch mit gesundem Menschenverstand, Sitte und Anstand bitten wir darum und es kommt vor, aber sie tun es meistens auch, weil sie ins Museum wollen. Sie wollen ja die Sachen sehen.
Ja, passiert das oft?
Nein, selten. Im Schnitt 1 bis 2 Mal pro Jahr hat man die Diskussion dann und ganz oft auch ich persönlich, das ist immer ganz erfrischend und unterhaltsam und wir führen die auch extra draußen, öffentlich, damit die Leute das sehen, nicht im Hinterzimmer.
Der Militärhistoriker Ralf Raths ist unser Gast heute Vormittag in Leute, Direktor des Deutschen Panzermuseums in Munster am Rand der Lüneburger Heide. Ein Mann, der aus einer Soldatenfamilie kommt. Wie oft sind Sie als Kind umgezogen?
Ich glaube bis zum Abi 5 Mal.
Geht ja noch.
Geht so, wenn man als 6-7-Jähriger die Klasse wechselt, als 9-Jähriger die Klasse wechselt, als 11-Jähriger die Klasse wechselt. Das ist nicht,
doch nicht
dann
so
geht's
schön.
Nicht, nee.
Okay.
Aber es musste sein damals. Damals war es noch so.
Sie sind dann selbst zur Bundeswehr gegangen, haben Ihren Wehrdienst gemacht nach dem Abitur.
Ein bisschen länger noch rangehängt, ein paar Monate. Okay. Als Überbrücken bis zum Studium, genau. Auch in Munster als Panzergrenadier.
Mit der Überlegung, auch länger bei der Bundeswehr zu bleiben?
Ja und nein. Ich habe es mir überlegt, es war ein naheliegender Werdegang. Und die Bundeswehr und ich sind aber nicht so ganz übereingekommen, weil die Bundeswehr fand, ich bin nicht so richtiges Offiziermaterial. Gleichzeitig hätte ich aber studieren sollen. Die waren sich nicht ganz einig. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt erstmal raus und mache was anderes und dann gucken wir später mal. Und jetzt arbeiten wir auch freundschaftlich zusammen.
Sie haben dann Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität in Hannover studiert, Schwerpunkt richtig. Militärgeschichte?
Wie man es damals konnte. Heute kann man es studieren, damals ging es nicht. Das heißt, der Trick war immer, man hat sein Referat gemacht, ganz normal, über irgendein Thema. Und die Hausarbeit, die man dann privat ja alleine geschrieben hat, die war dann über einen militärhistorischen Aspekt des Themas, genau. Und die Abschlussarbeit war dann eine richtige, knochentrockene militärhistorische Arbeit tatsächlich.
Genau. Thema?
Die Entwicklung des Deutschen Landkrieges 1906 bis 1918 in der Theorie und im Diskurs ist auch verlegt worden 2009, glaube ich.
Also 1906 bis
18, genau. Mir war wichtig, es gibt ja immer so die Idee, dass die nicht wussten, was passiert im Ersten Weltkrieg. Die waren dann überrascht und das hat sie alles erschüttert. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie kann denn das sein? Ich meine, die waren ja auch nicht dümmer als wir. Und dann wollte ich extra mal ein Buch lesen, das wirklich diesen Übergang von Frieden in den Krieg, die Theorie und Diskussion abbildet. Gab es nicht, also habe ich es geschrieben.
Also was mir da in allererster Linie einfällt, ist, dass es ja in diesem Ersten Weltkrieg dann einen furchtbaren Stellungskrieg gegeben hat mit unfassbar vielen Opfern.
Richtig, genau. Und was mich halt so interessiert hat, ist, wie sind Sie da hingekommen? Warum sind Sie stecken geblieben und haben Sie es antizipiert? Das war das Spannende für mich. Haben Sie es nicht vorher gewusst? Und wenn man genau
die
hinschaut,
Militärführer.
Die Militärs, genau, ja. Darum ging es mir vor allen Dingen, weil ja auch mal die Illusion des kurzen Krieges, dass die Leute gedacht hätten, sie wären nach ein paar Wochen wieder da und so weiter. Und stellt sich raus, wenn man genau hinguckt, sie haben es gehofft und sie haben versucht, es herbeizuführen und es ist schiefgegangen. Sie haben sehr wohl gewusst, was droht. Sie wollten es nur verhindern.
Militärführer auf beiden Seiten?
Auf allen Seiten, genau. Und nicht, weil sie so gute Menschen waren, sondern weil sie einfach natürlich ihre eigene Aufgabe erfüllen wollten, um ihren Status zu sichern. Also die haben beispielsweise Maschinengewehre abgelehnt, weil sie sich überlegt haben, wenn beide Seiten Maschinengewehre haben, dann landen wir genau in solchen Gräben. Das haben die nicht gemacht, weil sie nette Menschen waren, sondern weil sie gesehen haben, so können wir unsere Aufgabe nicht lösen.
Also Militärgeschichte ganz offensichtlich hat sie schon immer interessiert. Wie haben sie das eigentlich in den 80er Jahren ihren friedensbewegten Freunden erklärt?
Da ich ja immer in Soldatenstandorten gewohnt habe, hatte ich solche Freunde nicht. Also das war ganz einfach. Und ein wichtiges Thema, das ist auch beim Panzermuseum eine wichtige Sache, man muss ja sein Thema nicht lieben und verehren, sondern man muss es interessant finden. Das sind immer zwei verschiedene Dinge.
Deutsches Panzermuseum haben Sie angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann vor fünf Jahren die Leitung übernommen.
Genau.
Kluge Entscheidung?
Ich denke schon. Also für mich persönlich auf jeden Fall, weil es ein Traumjob ist in allen Belangen. Es ist unheimlich erfüllend und unheimlich produktiv und auch, ich finde, auch ein wichtiges Thema. Und meine Chefs sind, glaube ich, mit mir ganz zufrieden und die Bundeswehr, unser enger Partner, scheint auch ganz zufrieden zu sein. Ich habe zumindest noch nichts anderes gehört bis jetzt.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Ralf Raths, Militärhistoriker und Direktor des Deutschen Panzermuseums, um es nochmal zu sagen, in Munster am Rand der Lüneburger Heide. Munster ist wie groß?
Ungefähr 16.000 Einwohner.
Garnisonsstadt?
Größter Heeresstandort Deutschlands, ja.
Gefährdet?
Genau. Immer wieder bei jeder Diskussion kann die Entscheidung gegen einen Standort treffen. Theoretisch, praktisch eher nicht so. Also es ist einfach ein zu wichtiger Standort. Ich glaube, der hält sich noch sehr lange.
Touristische Metropole, weil am Rand der Lüneburger Heide gelegen?
Leider überhaupt nicht. Also
warum
wir haben
nicht?
Weil Munster eben als Garnisons- und Truppenübungsplatzstadt wahrgenommen wird. Und das ist nichts, was die Leute mit Urlaub verbinden, obwohl man in dieser schönen kleinen Heidestadt nichts davon merkt. Aber trotzdem kommen die Leute in den Städten drumherum, Amlinghausen, Wietzendorf, Soltau, da kommen sie halt zu Hunderttausenden unter. Munster vereinigt nur ein paar 10.000 Übernachtungen auf sich. Viele davon durchs Panzermuseum tatsächlich.
Das heißt, die Leute, wenn sie kommen, kommen wegen ihrer Panzer?
Korrekt.
Wie viele haben Sie im Museum?
Wir haben ungefähr 100 gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und nochmal 50 weitere Großgeräte, Lastwagen, ein paar Autos, Geschütze, solche Sachen halt. Also 150 große Fahrzeuge.
Aus welchen Beständen?
Geschütze. Das ist, also die Sammlung als Ganzes gehört der Bundeswehr. Das ist weiterhin die Sammlung der Bundeswehr, das ist ihre Lehrsammlung und die Bundeswehr pflegt das auch, bewahrt das Material, das ist Aufgabe der Bundeswehr. Und wir als zivile Seite, als Partner gewissermaßen zusammen, wir organisieren den Museumsbetrieb für die Öffentlichkeit daran. Also die Vermittlung, die Inhalte, das machen alles wir. Die Fahrzeuge gehören weiterhin der Bundeswehr. Das ist ein Vorzeigeobjekt zivil-militärischer Zusammenarbeit.
Und die Bundeswehr finanziert das Museum auch?
Nein, das tut sie nicht. Sie hat halt diese Sachleistung, dass sie die Fahrzeuge, die sie besitzt, bei uns reinstellt und weiter bewahrt. Wir helfen uns gegenseitig, aber ansonsten fließt momentan noch kein Geld in die Richtung. Der Museumsbetrieb ist zivil getragen von der Stadt Munster.
In welchem Zustand sind diese Panzer?
In einem noch recht guten. Also ich betone das noch, weil wir uns bemühen um Fördergelder, weil die Hallen, die wir haben, eben nicht ausreichend sind, um die Fahrzeuge wirklich zu bewahren. Die gehen langsam kaputt. Aber sie sind jetzt in einem sehr guten Zustand und sie gehen zum Glück nur langsam kaputt. Also es ist eine hervorragende Sammlung, das muss man auch mal sagen. Die Fahrzeuge, die Sammlung als solches ist eine der besten auf Weltniveau tatsächlich.
Sind die noch funktionsfähig, diese Panzer?
Zu 60%, sagen wir immer insgesamt. Wobei natürlich Bundeswehrfahrzeuge fast alle fahren können und Wehrmachtsfahrzeuge Und NVA wesentlich weniger, logischerweise.
Ja, abgesehen von den Panzern, gibt es noch andere erwähnenswerte Gerätschaften?
Wir haben noch eine große Handwaffensammlung, die sehr spannend ist. Eine Ordenssammlung, Militärspielzeug, Uniformen, also auch so erwartbares Zeug drumherum, wie man jemand so schön sagt.
Was ist Militärspielzeug?
Tatsächlich das, was man erwartet. Also Spielzeug, das Militär zum Inhalt hat. Das geht oder Krieg und Gewalt zum Inhalt hat. Das geht von der Plastikritterrüstung für kleine Kinder über Risiko, Stratego, Modellpanzer bis hin zu Panzergeneral für Computer. Also alles Spielzeug, was mit Krieg zu tun hat.
Ist das, was Sie jetzt haben, der Bestand und das bleibt auch dabei? Oder kriegen Sie auch irgendwie im Laufe der Zeit neue Sachen?
Zum Glück kriegen wir immer neue Sachen dazu. Die Bundeswehr nimmt ihren Sammlungsauftrag sehr ernst, besorgt immer neues Material. Das ist natürlich leicht aus dem laufenden Bundeswehrbetrieb zu nehmen. Wir sammeln ja auch für künftige Generationen. Also der jetzige Leopard ist nicht so spannend, aber in 200-300 Jahren, ne, wie auf eine Ritterrüstung, kann ja in 400-500 Jahren jemand draufgucken und sagen, aha, das war damals der Leopard 2A5. Und manchmal erreichen uns auch noch Bodenfunde, restaurierte Sachen, Leihgaben. Wir tauschen mit anderen Museen. Also der Bestand ändert sich auch immer wieder, ja.
Und wie kommen Sie zu den russischen Panzern?
Das sind die alten NVA-Fahrzeuge, die übernommen wurden nach der Wende und einmal sozusagen die NVA abbilden. Wir bilden im Prinzip ja vier deutsche Armeen ab, nämlich so die kaiserliche Kontingenzarmee, also Erster Weltkrieg, dann die Reichswehr, NVA und Bundeswehr, genau.
Militärgeschichte war zumindest mal eine Zeit lang sowas wie das Stiefkind der deutschen Geschichtsforschung. Stimmt das so? Und wenn ja, hat sich da jetzt auch was verändert?
Das stimmt und zum Glück hat sich was verändert. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war Militärgeschichte völlig diskreditiert, auch weil sie lange ein Instrument war eben zur Ausbildung der Soldaten und deswegen immer als kriegstreiberisch empfunden wurde. Das hat sich ganz lange so gehalten. Da gab es eben nur Bücher in Bahnhofsbuchhandlungen und solche Sachen. Und ab Anfang der 90er dreht sich in Deutschland der Wind langsam wieder. Da kommen vor allen Dingen zivile Militärhistoriker dazu, aber auch die guten Produktionen der Bundeswehr werden mehr wahrgenommen. Und die Militärgeschichte wird da zu einem im besten Sinne zu einer normalen Disziplin der allgemeinen Geschichtswissenschaft.
Ja, und die militärgeschichtliche Aufbereitung im Fernsehen, Guido Knopp damals im ZDF, viele Sachen, die man sich heute noch auf Phoenix und auf Arte und sonst wo angucken kann.
Also bei Guido Knopp schlagen die Herzen immer gleich höher, da geht die Diskussion immer gleich los. Was man sagen muss, er hat auf jeden Fall das Eis gebrochen, dass die Themen ins Fernsehen gekommen sind in großer Zahl. Handwerklich gibt es da viel zu diskutieren, sagen wir es mal, aber das war eben der Eisbrecher. Und heute werden die Dokumentationen wirklich immer besser, immer ausgefeilter, differenzierter und bilden eben genau das ab, was der Forschungsstand hergibt. Und genau das machen wir im Museum auch. Wir sind ja auch kein Forschungsmuseum, sondern wir sind ein Kanal für den Forschungsstand der Geschichte.
Wir wollten über die Panzer sprechen. Fangen wir an mit einem Panzer, der hat das Kürzel A7V, der erste deutsche Panzer überhaupt.
Genau.
Extrem geringe Stückzahl.
20 Stück, genau, im Ersten Weltkrieg entworfen als Reaktion auf die ersten britischen Panzer, die Deutschland hier angegriffen haben. Dann im Jahre 1917 entwickelt und 1918 bereits aufs Schlachtfeld gerollt, in einer Zahl von 20, wie gesagt.
Warum so wenige?
Weil das Deutsche Reich wenig Ressourcen hatte und sich darauf konzentrieren musste, wo diese Ressourcen hingehen. Und die U-Boote, die versprochen haben, sie könnten den Krieg gewinnen, haben um genau dieselben Ressourcen konkurriert. Gleichzeitig gilt eben, die alliierten Panzer waren auch nicht besonders beeindruckend. Also das deutsche Heer hat wirklich beschlossen, ja, sie sind sinnvoll, wir machen da ein bisschen mit, aber sie sind nicht kriegsentscheidend für uns.
Und das heißt,
im Nachhinein
Panzer,
ist die Entscheidung auch richtig gewesen.
Die Panzer haben auf keiner Seite den Krieg entschieden?
Richtig, sie waren ein wertvolles Instrument. Gerade die Briten haben diese berühmte Formulierung, dass sie Blut gespart haben. Das ergibt auch Sinn. Aber sie waren nicht kriegsentscheidend. Also bei der britischen Armee in Frankreich haben sie beispielsweise nie mehr als 1,51% der Gesamtkampfstärke ausgemacht.
Okay.
Also minimal in diesen Millionen her.
Welches war der wichtigste Panzer der Deutschen im Zweiten Weltkrieg?
Da gibt es zwei Antworten. Der Panzer IV war der Standardpanzer der Deutschen, großer Zahl gebaut, das Arbeitstier, das Arbeitspferd der Wehrmacht. Das ist aus historischer Sicht der wichtigste. Aus erinnerungskultureller Sicht, Popkultur, das, was heute abgefragt wird, auf jeden Fall der Tiger, der Panzer VI, dieser große, schwere Durchbruchspanzer der Deutschen, der nur in einer Stückzahl von 1350 gebaut wurde, also sehr, sehr wenig für so einen riesigen
Krieg. Wo
wurde
der eingesetzt?
Der wurde überall eingesetzt und vor allen Dingen an der Ostfront, auch nachher in der Normandie, aber die großen Erinnerungen drehen sich vor allen Dingen um die Ostfront, wo die Panzerverbände mit dem Tiger wirklich die Feuerwehr waren, die an jedem Brennpunkt aufgetaucht sind, enorme Abschusszahlen erreicht haben und deswegen die Erinnerungen so stark bestimmen, auf beiden Seiten.
Und dann gab es irgendwann mal diesen russischen Panzer T-34, der aus welchem Grund so wichtig wurde?
Der ist aus dem Grund so wichtig, weil er ein anderes Konzept gezeigt hat. Er hat viel Modernes in sich, also zum Beispiel ein Dieselaggregat, vor allen Dingen aber im großen Kontext, er war enorm einfach zu produzieren und wurde in großer Stückzahl in Serienproduktion rausgehauen. wie gesagt, Tiger 1350, T-34 in den beiden wichtigen Versionen 50.000. Und dann hat man so die historische Einordnung.
Wie viele Besucher kriegen Sie im Jahr und auf welche Art und Weise kriegen Sie auch junge Leute?
Also wir kriegen pro Jahr ungefähr 115.000 Besucher, was uns zu einem der, ich glaube, 5% meistbesuchten Museen in Deutschland macht. Und das, obwohl wir in der Lüneburger Heide wirklich abseits von allem liegen. Wir profitieren eben stark von diesem Lüneburger Heide-Tourismus. Das führt auch dazu, dass wir junge Leute dankenswerterweise quasi frei Haus geliefert bekommen. Also während andere Museen sich oft bemühen müssen, junge Leute gezielt anzusprechen, kommen die bei uns von selbst, weil es eben diese Familien sind, die in der Lüneburger Heide sind. Aber darüber hinaus bemühen wir uns eben mit YouTube und Facebook auch genau die Kanäle zu bedienen, womit wir dann die Jüngeren auch anziehen
können. Wofür vor allem interessieren sich die Jungen?
Alle, durch alle Altersschichten hindurch interessieren sich erstmal für die Autos, so nennen wir das auch intern. Also was die Leute
fast.
Genau. Und wir nennen sie halt Autos, weil die Faszination der Leute ist nicht die Gewalt, ist nicht die Kriegserzählung, ist nicht das Leiden oder Sterben, sondern es sind erstmal die Autos, die Fahrzeuge. Sie sind groß, sie sind schwer, sie haben starke Motoren, sie sind dick gepanzert. Also genau wie Dinosaurier oder Traktoren faszinieren, faszinieren Panzer deswegen. Dann kommen noch die Kanonen dazu, die können so und so weit schießen, die sind so und so genau, faszinierend. Aber es ist nicht die Erzählung über Krieg und Sterben, die müssen wir tatsächlich den Leuten nahe bringen und da sagen wir auch, ob sie wollen oder nicht.
Wenn Sie Leiden und Sterben ansprechen, der Tod in einem Panzer ist kein schöner Tod.
Tod auf dem Schlachtfeld ist nie schön, aber der Tod im Panzer kann besonders schrecklich sein. Die größte Angst der Panzerleute durch die kompletten 100 Jahre und durch alle Nationen durch ist immer die Angst vor dem Verbrennen. Weil Panzerleute besser als andere wissen, dass der Panzer erstmal ein großes Stahlei ist. Und wenn das getroffen wird, kann sich leicht was verziehen und dann gehen die Luken nicht mehr auf. Und dann ist man gefangen in einem Fahrzeug, das brennt mit Sprit, mit Munition und kommt nicht raus. Und das ist die furchtbare Angst, die eigentlich alle Panzerleute umtreibt, weil sie wissen, wie verwundbar ihr Fahrzeug ist.
Wie oft ist das beispielsweise im Zweiten Weltkrieg passiert?
Also die Ausbrennrate ist schwer zu bestimmen, aber man kann davon ausgehen, dass locker die Hälfte bis drei Viertel der Panzer, die getroffen wurden, auch ausgebrannt sind. Wobei aber wiederum zu sagen ist, dass die Fluchtquote auch relativ hoch war. Also wenn man sich zum Beispiel die amerikanischen Shermans anguckt, die zu 10.000 über Schlachtfeld gerollt sind, beim Treffer ist im statistischen Mittel, so trocken und kühl das jetzt klingen mag, ein Mann gestorben und der Rest ist rausgekommen mit Verwundungen, weil eben jeder Mann eine Luke in der Nähe hatte. Also es ist schwer, das zusammenzufassen.
Sind diese Panzerbesatzungen eigentlich immer gleich bei allen Panzerverbänden dieser Welt und in den jeweiligen Panzern oder gibt es da Unterschiede?
Es gibt große Wellen. Im Ersten Weltkrieg war das sehr durcheinander und im Zweiten Weltkrieg hat sich langsam so rauskristallisiert, dass die beste Besatzung damals zu der damaligen Zeit 5 Mann umfasste. 4 bis 5 Mann war die Norm und die Deutschen haben mit 5 Mann gezeigt, dass das eigentlich das beste System ist. Heute sind es im Regelfall 3 bis 4 Mann. Das ist so ein kleiner Glaubenskrieg, ob man die Tätigkeit des Ladens einem Automaten überlassen will oder ob man lieber einen Menschen dafür haben will.
Gab oder gibt es Frauen im Panzer?
Ja, gibt es. Gab es auch früher. Es gab im Zweiten Weltkrieg zu Tausenden Panzerfahrerinnen in der Roten Armee. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das dann erstmal wieder drastisch zurückgegangen und ist in den letzten 10, 20 Jahren wieder mehr geworden. Also immer mehr Armeen bilden jetzt auch Panzerfahrerinnen und Panzerkommandantinnen aus. Dann witzigerweise, so schließt sich der Kreis dann meistens mit YouTube-Meldungen, Facebook-Meldungen, Twitter-Meldungen. Also so schließt sich auch der Kreis zu unserer Arbeit. Ja, das wird wieder mehr.
Wie kriegt man diesen hochkomplizierten Zweiten Weltkrieg mit allem, was passiert ist, mit den militärischen Feldzügen, auch mit dem menschlichen Leid in so eine Ausstellung, in so ein Museum rein?
Gar nicht. Kann man vergessen. Man muss sich vorüberlegen, welche Facetten man beleuchten will, um ein möglichst umfassendes Angebot zu machen, von dem aus die Besucher dann später weiterlesen, lernen, sich interessieren können. Ein Museumsbesuch dauert 1 bis 2 Stunden, bei uns manchmal 3, da sind wir auch sehr zufrieden mit, aber das war es auch. Und wir decken 100 Jahre ab. Das heißt, wir müssen Facetten anbieten, wir müssen Themen abdecken, können aber immer nur den Eisberg mit einem Löffel ankratzen sozusagen.
Das heißt, was Sie leisten können, ist so eine Art Initialzündung zu geben dafür, dass Menschen für ein Thema plötzlich sich interessieren und sich dann weiter damit beschäftigen?
Richtig, das ist das, was wir leisten können. Wir können eine ganz kurze Erzählung machen, aber für jeden, der dann halt sich dafür interessiert, wird die nach kurzer Zeit unbefriedigend sein, weil sie eben aus 2, 3 Sätzen pro Museumsschild nur bestehen kann. Und was wir aber machen, ist dann, wir sagen, gut, wenn es dich interessiert, das und das sind die Bücher, das und das sind die Diskussionen, sprich mit uns, frag uns nach Buchtiteln und so weiter und so fort. Genau, das ist das, was wir leisten können. Und was wir eben als deutsches Museum leisten müssen, ist, dass wir bestimmte Themen mehr abdecken als andere Länder. Jedes Land hat seine eigene Tradition und für uns ist zum Beispiel die Shoah und die Vernichtung durch Arbeit ist für uns wichtig, weil die Panzer damit gebaut wurden und das ist dann unsere spezielle Aufgabe. Andere Staaten haben andere Themen, die sie abdecken müssen.
Das ist natürlich die andere Seite Ihres Museums. Auf der einen Seite die Technik. Wie baut man so ein Gerät? Wie funktioniert es? Wie schießt es? Welche militärischen Erfolge hat man? Und eben auf der anderen Seite, wie viel Leid und wie viel menschliches Elend wird dadurch verursacht?
Genau.
Wie bilden Sie das ab?
Noch bilden wir es gar nicht ab. Das heißt, wer durch die Ausstellung geht, kann es verpassen. Bei unseren Audioguides und bei den Museumsführungen, da thematisieren wir es ganz stark. Und das ist auch das, wo wir mit der Ausstellung hinwollen. Wir wollen das Haus umbauen. Das ist auch unsere Verpflichtung, weil wir es eben nicht abbilden. Da bemühen wir uns momentan um die Fördergelder für. Und dann werden wir komplett und radikal umbauen. Dann kommt es da rein. Und dann wird es eben ganz klassisch in Vertiefungsbereichen, Texttafeln, Ego-Dokumenten, Film und so weiter abgebildet. Also alles, was Museen zu einem Thema machen können. Bis jetzt eben noch zu wenig. Aber wenn man mit uns spricht oder uns zuhört über die Audioguides, dann hört man das schon.
Wer macht denn diese Führung? Machen das ehemalige Bundeswehroffiziere?
Unter anderem. Also wir haben eine sehr, sehr diverse Führungsgruppe. Da sind Leute dabei, die waren Berufssoldaten. Wir haben Leute, die haben Geschichte und Politik studiert. Frauen, Männer, alt, jung. Wir haben darauf geachtet, dass wir das sehr unterschiedlich machen. Die Führungsinhalte sind normiert. Also das Deutsche Panzermuseum hat eine Meinung und die wird auch weitergegeben. Aber wie, ist sehr unterschiedlich. Und die Gäste genießen das auch. Wir haben Leute, die machen bewusst bei zwei verschiedenen Museumsführer oder Führerinnen Führung mit, um verschiedene Erzählungen zu bekommen. Weil alle unsere Leute einen sehr eigenen und sehr, sehr spannenden, schönen Stil haben.
Wobei alle finden das nicht toll. Es hat mal einen autonomen Anschlag gegeben auf einen der Panzer, der dann mit rosa Farbe besprüht wurde.
Richtig, das war, also auch als das Museum eröffnet wurde, hat damals die örtliche SPD-Fraktion noch weiße Tauben vor dem Museum steigen lassen und so weiter. Also das gehört dazu. Jedes Museum ist politisch, wir besonders. Und dieser Farbanschlag war, glaube ich, eine Verlegenheitslösung, weil da ging es darum, dass eine Friedensaktivistin freiwillig eine Haftstrafe angetreten hat und das sollte dann mit einem öffentlichen Zeichen vergolten werden. Und naja, wir hatten halt den einzigen Panzer, der außerhalb einer Kaserne erreichbar war. Und deswegen wurde er, glaube ich, angesprüht. Denn die Vorwürfe, die uns herangetragen wurden, dass wir den Krieg glorifizieren, waren damals schon haltbar.
Für viele ist, was die Militärhistorie angeht, dieser Zweite Weltkrieg etwas ganz Besonderes und etwas ganz besonders Interessantes aus vielerlei Gründen. Wie ist es bei Ihnen auch so oder ähnlich?
Eindeutig. Also das Panzermuseum hat ein Drittel Wehrmachtsfahrzeuge und zwei Drittel Kalter Krieg und trotzdem werden wir, und heute natürlich, Jetztzeit, und trotzdem werden wir wahrgenommen als Wehrmachtsmuseum. Und die Besucher halten sich auch am meisten im ersten Drittel auf, weil eben der große Zweite Weltkrieg das spannende Narrativ ist. Da sind die Geschichten, da sind die Erinnerungen, die Familienbeziehungen sind da.
Rein militärisch gesehen, warum war Hitler am Anfang des Krieges eigentlich so unfassbar erfolgreich?
Weil er sich noch nicht eingemischt hat. So einfach ist das. Also er hat sich später mehr eingemischt. In den ersten Feldzügen hat er sich wenig eingemischt. Und die Erfolge der Wehrmacht wurden errungen durch ältere Rezepte des preußischen Militärs, des preußisch-deutschen Militärs. Der sogenannte Bewegungskrieg, der mit dem Panzer und überhaupt der Motorisierung das Werkzeug gefunden hat, um wieder geführt zu werden. Das wurde im Ersten Weltkrieg versucht und stecken geblieben und im Zweiten Weltkrieg hat es dann funktioniert.
Das waren auch die Lehren aus dem Ersten Weltkrieg, als man ja in diesem Stellungskrieg dann nicht mehr vorangekommen ist?
Ja, und man hat dann nach einer Möglichkeit gesucht, diesen Stellungskrieg zu überwinden. Genau, und die Motoren, ob es jetzt Lastwagen waren oder Panzer, waren eben die Lösung dafür. Zusammen mit der Überraschung, mit der Schnelligkeit, mit der Qualität der Ausbildung hat das eben die frühen Siege gezeitigt. Und später, als dann tatsächlich die Sachen wie Industriekapazität, Produktionskapazität, Zahlen und so weiter wichtiger wurden, da kippte das Ganze dann. Und in der Zeit hat sich dann Hitler auch mehr eingemischt, da wird es dann ein bisschen komplizierter.
Eingemischt hat sich Hitler spätestens, als es den Überfall auf Russland, auf die Sowjetunion gegeben hat. War das aus militärhistorischer Sicht der Anfang vom Ende des Nationalsozialismus?
Das ist immer schwer zu sagen. Kontrafaktische Geschichte versuchen wir immer nicht zu betreiben. Sagen wir es mal so, der Initialfeldzug hätte klappen können. Und man mag sich nicht ausdenken, was dann passiert wäre. Aber es ist auf jeden Fall eine dominante Lehrmeinung, dass spätestens als vor Moskau 41 es nicht geklappt hat, als die Wehrmacht da ausgebrannt und leer erschöpft liegen geblieben ist, denn der Winter hat sie nicht aufgehalten, der Winter hat das verstärkt. Als sie da liegen geblieben ist, kann man schon sagen, da war es relativ vorbei. Andererseits, es hätte alles Mögliche passieren können. Also man muss sehr vorsichtig sein mit solchen Urteilen, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagen kann, da waren die Würfel ziemlich gefallen.
Und dann gab es noch den zweiten eiskalten Winter mit der Katastrophe von Stalingrad.
42 auf 43, genau. Auch da gibt es Forscher oder Forscherinnen in dem Fall, die sagen, naja, auch das stand nochmal auf der Kippe. Wenn Stalingrad gefallen wäre, wäre der psychologisch-moralische Schock für die Sowjetunion vielleicht so groß gewesen, dass das Regime kollabiert wäre, was ja der ursprüngliche Plan der Deutschen war. Aber auch das ist Spekulation. Es ist plausibel, darüber zu diskutieren, aber letztlich Spekulation.
Hitler hat sich ja geweigert, dass die deutschen Truppen sich zurückziehen. Angenommen, sie hätten das getan, hätte das am Kriegsverlauf noch irgendetwas geändert?
Nach meiner Meinung nicht. Da kommt man dann in die Forschungsdebatten, Personen, Institutionen. Aber ich glaube, dass die Bahnen strukturell zu fest vorgegeben waren. Also zu dem Zeitpunkt war einfach die Schere zwischen Industriekapazität, Produktion, Kopfzahlen, Bevölkerung und so weiter so groß, Die Wehrmacht hat immer auf Naht operiert und irgendwann musste das schiefgehen.
Die verantwortlichen Panzeroffiziere, haben die eigentlich wider besseren Wissens ihre Armeen in die Katastrophe geführt, weil sie sich nicht getraut haben, Hitler zu widersprechen?
Ironischerweise hätte man das bei Frankreich sagen können, denn vor Frankreich haben alle Beobachter, auch die Außerdeutschen, also die ausländischen Beobachter, angenommen, dass die Deutschen scheitern würden. Und da haben sie gewonnen. Bei der Sowjetunion haben alle Beobachter, deutsch wie ausländische, gesagt, das wird schon klappen, dass die Rote Armee kollabiert. Insofern kann man ihnen da wenig Vorwürfe machen. Militärfachlich war der wahrscheinliche Ausgang ein Sieg der Wehrmacht.
Ich vermute mal, ein Museum im Jahr 2018 arbeitet nicht nur allein für sich selbst, sondern ist quasi international vernetzt. Mit wem haben Sie da Austausch und Kontakt?
Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Panzermuseen auf der Welt, also ungefähr ein Dutzend richtige und dezidierte Panzermuseen, mit denen wir allen in Kontakt stehen. Das hat einerseits die Form, dass man sich per E-Mail über den großen Teich oder in andere Staaten Hilfe leistet, jetzt mit Dienstvorschriften oder technischen Vorschriften und so weiter, aber auch Objekttäusche, Erfahrungsaustausche und so weiter. Und das wird alles gemacht, ja.
Haben die alle ähnliche Konzepte oder unterscheiden die sich
unterscheiden
in ihrer Ausrichtung?
Ja und nein. Einerseits sind wir alle gleich, weil alle Panzermuseen sozusagen dieselben Entwicklungen durchmachen, von meistens einer militärischen Sammlung in der Halle hin zu einem glitzernden, shining, modernen Museum. Auf der Linie sind wir alle weiter fortgeschritten oder weniger fortgeschritten. Trotzdem haben alle nationale Akzente. Also das merkt man ganz stark, wie die Geschichte erzählt wird, wie mit dem Thema umgegangen wird. Und da sind wir als Deutsche genauso speziell wie die Franzosen oder die Briten. Ja.
Sie sind auch Mitglied der Nationalen Kommission für Militärgeschichte.
Genau.
Was ist das für eine Einrichtung? Was macht die?
Das ist eine Gruppe von Militärhistorikerinnen und Militärhistorikern, die unter der Ägide des ZMSBW, also der Zentralen Forschungsstelle der Bundeswehr für Militärgeschichte, sich jährlich trifft und sich darum kümmert sozusagen, wie Militärgeschichte nach außen vermittelt wird, was sie für Akzente setzt, die also sozusagen beobachtet, was passiert und versucht, die Entwicklung mit zu beeinflussen. Im Prinzip sowas wie ein Dachverband für Militärgeschichte ein bisschen, aber nicht groß aufgehängt.
Wenn Sie es ansprechen, was in der Militärgeschichte ist eigentlich gut erforscht oder gar auserzählt? Wo gibt es noch blinde Flecken?
Also aus Historikersicht gibt es eigentlich immer überall nur blinde Flecken. Sogar der Zweite Weltkrieg, der so ausgeforscht scheint, hat noch unfassbar viele Lücken und Sachen, die bearbeitet werden müssen. Persönlich würde ich sagen, es ist gut, dass der Kalte Krieg jetzt langsam in den Fokus rückt. Und die Weimarer Republik.
Da ist doch gar nichts passiert militärisch.
Auf der ganzen Welt ist ziemlich viel passiert. Und die Deutschen, also aus unserer Sicht jetzt, wenn es um die Geschichtsschreibung geht, haben das natürlich immer genau beobachtet und darauf reagiert.
Na gut, in der Bundesrepublik, in der DDR ist militärisch gesehen nichts passiert.
Genau, aber die haben natürlich die Welt beobachtet, ihre Schlüsse gezogen und sich für den nächsten Krieg dann immer veränderlich vorbereitet. Insofern ist das schon ganz spannend. Und außerdem, wir erzählen die Geschichte der deutschen Panzerei sowieso international. Also man kann die Entscheidung der Deutschen beispielsweise nur verstehen, wenn man weiß, was sie wussten, was in anderen Staaten passiert ist. Und das versuchen wir abzubilden.
Es gibt ein Zitat von Walter Benjamin, der sich ja, ich glaube im Jahr 1940 auf der Flucht vor den Nazis das Leben genommen hat, der mal gesagt hat, wer den Frieden will, der rede vom Krieg. Genau. Was bedeutet Ihnen dieses Zitat?
Walter Benjamin hat ja dieses berühmte Civis Pacem Parabellum, also wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor, übernommen nach der Erfahrung des Ersten Weltkrieges und hat gesagt, rede über den Krieg. Und was er wollte und weswegen wir das Zitat an die Wand geworfen haben, ist, vergesst nicht, dass Krieg immer zwei Seiten hat. Und das ist das, was wir zeigen wollen. Klar, es gibt Kameradschaft, Freundschaft, Heldentaten, aber es gibt eben auch Leiden, Sterben, Vernichtung, Verlust, Trauer. Und wenn man beides kennt, erst dann kann man auch nur anfangen, sich qualifiziert ein Urteil zu machen und dann vielleicht Lehren für die Zukunft zu ziehen, was das eigene politische Handeln angeht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne, war mein Vergnügen.
Eins gehört.